Willkommen zu Beat Yesterday, dem Podcast von Garmin. Mein Name ist Kai Tutschke, ich bin Geschäftsführer von Garmin und spreche im Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Sport. Ein sportliches Ziel zu erreichen ist das eine. Doch mich interessiert, was passiert eigentlich jenseits der Ziellinie? Wir sprechen über Triumphe, das Scheitern und das persönliche Wachstum und die großen Veränderungen im Leben. Heute zu Gast ist die Skilegende Marcel Hirscher. Er hat dieses Jahr sein Comeback im internationalen Skizirkus gefeiert, musste jedoch kürzlich einen schweren Rückschlag hinnehmen. Wir sprechen über sein Leben zwischen Spitzensport, Unternehmertum und Familie. Marcel, herzlich willkommen. Schön, dich wiederzusehen. Wir haben uns im April letzten Jahres das letzte Mal unterhalten für unser Online-Magazin beatyesterday.org und du hast dein Comeback verkündet. Du hast es Herzensprojekt genannt und darüber gesprochen, dass du dich freust, wieder zurückzukehren in den Profizirkus. Ich habe mir damals gedacht, als ich dir so zugehört habe, vollkommen klar, der Typ kann nicht anders, der muss einfach Skirennen fahren. Jetzt hast du eine sehr durchwachsene Saison, eine kurze Saison gehabt. Mit einem guten Start in Sölden bist nur gut 2 Sekunden langsamer gewesen als der Sieger auf Platz 23. Dann kam Levi, eine sehr vereiste Piste, bist auf Platz 46 gefahren. Dann kam dein drittes Rennen, Gurgel, bist leider ausgeschieden, weil du dich lang gemacht hast, bist weggerutscht und konntest nicht weiterfahren. Und danach kam dann leider dein Kreuzbandriss im Training. Darum die Frage jetzt gleich zu Beginn. Wie geht's dir?
Guten Morgen. Und es freut mich, Kai, dass wir uns wieder sehen. Und unglaublich, wie schnell jetzt die Zeit dann vergangen ist. Und erinnere mich gern zurück an den April. Da war das irgendwie alles sehr frisch und komplett in den Startlöchern und große Euphorie. Und zurück zu deiner Frage. Es geht mir gut. Und definitiv etwas erfangen von dem Schock. Das war sicherlich ein Schockmoment und sehr viel, schon auch Frustration und Traurigkeit drinnen, weil das Projekt einfach so genial gestartet hat. Sehr viel Freude da dabei war und wie halt logisch immer bei einem Unfall oder bei einer Verletzung, es kommt aus dem Nichts. Und für mich, der so glücklich war, nie verletzt gewesen zu sein, ernsthafte Verletzungen, also das ist eine komplett neue Lebenssituation gewesen. Also eine neue Erfahrung, die sicherlich wieder eine große Learning Journey für mich darstellt und das eine oder andere sicherlich sehr herausfordernd war zu Beginn.
Ich habe mir die Frage gestellt, als du in Gurgel ausgeschieden bist du ziemlich hart mit dir auch ins Gericht gegangen. Also ich habe dich auch als reflektierend kennengelernt und du hast gesagt, dass du so fehl am Platz seist, dass du dich jetzt zusammenreißen musst und schauen musst, was man machen kann, sodass du schneller wirst. Mhm. Kann es sein, dass du dann im Training da drauf einfach zu hart, zu sehr gepusht hast?
Absolut. Also natürlich gibt es dort sehr viel Reflexion und auch sehr viele, Debriefs, was haben wir gut gemacht, aber was war auch vielleicht zu viel oder zu schlecht bedacht. Und da kann man natürlich sehr vieles sehr schnell finden. Fakt ist auch, es hat jeder im besten Wissen und Gewissen agiert und wir wollten natürlich diese einmalige Chance auch nützen. Und so wie in Gurgel dieses Beispiel, deswegen auch deplatziert, weil am Vortag haben wir auch auf Eis trainiert. Diese Eissituationen sind komplett neu für mich. Die hat es zu meiner Zeit gar nicht gegeben in dieser Dimension. Und deswegen auch so mein klares Fazit. Da war ich einfach komplett neben der Spur. Also es war einfach am Tag davor schon klar, das wird morgen fast eine Mission Impossible.
Als du in Sölden dein erstes Rennen an den Start gegangen bist, man hat das gesehen, du hast nachgedrückt, du bist richtig hungrig reingegangen und hast einen super ersten Lauf hingelegt und dann wurdest du natürlich sofort gefeiert und Marcel Hirscher ist zurück und zeigt sie da ein. Und dann hast du aber dann die Limits kennengelernt, die du zum Teil vorher nicht kanntest. Du hast gesagt, so auf dem Eis bist du vorher nicht gefahren. Wieso gab es diese Eissituation eigentlich vor 5 Jahren oder davor noch nicht?
Ist recht spannend. Also es hängt dann sehr stark oft an den handelnden Personen ab. Mhm. Sprich, die FIS, der Internationale Skiverband, hat die Position der Streckenpräparation personell geändert. Sprich, da ist jemand neuer ins Team gekommen, der jetzt verantwortlich ist für die Pistenpräparation. Der hat den Fokus auf Eis gelegt, viel mehr als wie sein Vorgänger. Und deswegen auch die Methodik geändert. Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Eine Skipiste hat mit einer Rennpiste genau gar nichts zu tun. Das Einzige, was noch ähnlich ist, vielleicht, dass der Untergrund Schnee ist, aber der Anteil an Wasser ist auf einer Weltcup-Slalom-Piste exorbitant hoch. Also es ist eigentlich fast ein Eisblock, so kann man sich das vorstellen. Und der Unterschied ist, dass derjenige, die Person, die das verantwortlich ist für diese Präparation, oberflächlich nochmals Wasser drauf gibt, sprich der ganze Hang schwimmt mehr oder weniger mit Wasser und die Luft gefriert, beziehungsweise das Wasser gefriert. Und ja, und somit ergeben sich schon Strecken, Pistenpräparationen, die kaum zu simulieren eigentlich auch sind. Also es war für mich echt so, wow, okay, das ist was anderes, als wie ich das kenne.
Ja, die Situation hattest du im Training nicht.
Nein, keine Chance. Und das war, wenn man Fehler oder Gründe suchen möchte, es war einfach vielleicht auch nicht schlau, dieses Projekt auf ein Jahr zu limitieren, um einfach den Druck rauszunehmen, zu sagen, okay, neue Situation, neue Spielregeln, neuer Untergrund, ich brauche da mehr Zeit, mehr Vorbereitung, mehr Testphase, Setup-Findung, Setup in unserem Sport, boah, ein riesen Faktor. Also kann man fast vergleichen mit Motorsport. Motorrad, Autofahren, Formel 1. Wenn das Setup nicht funktioniert, kannst du der Beste sein auf der ganzen Welt. Du wirst kein Rennen gewinnen. So ist es beim Skifahren auch. Also sehr Material- bzw. Setup-affiner Sport. Und das war sicherlich ein Argument, das sehr schnell gekommen ist. Wir haben einfach die Zeit, die wir für das ganze Projekt uns genommen haben, war vielleicht zu kurz.
Mhm.
Ja.
Lernkurve.
Absolut.
Mit welcher Erwartungshaltung bist du denn in das Comeback oder wie du es nennst, Herzensprojekt reingegangen?
Mit sehr niedrigen. Also es waren sehr, sehr niedrige. Und im Laufe der Zeit haben sich natürlich dann aber auch die Erwartungshaltungen wieder verändert. Also auch heute ist eine Momentaufnahme. Morgen werden wir wahrscheinlich Dinge wieder anders sehen, als wie wir es heute betrachten oder gestern das gemacht haben. Aber zu Beginn war das wirklich, ich möchte einfach wieder Rennen fahren können, die Chance dafür bekommen. Hat sich dann auch sehr viel entwickelt. Die FIS hat dann eine Wildcard eingeführt.
Mhm.
War mir zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dafür entschieden habe, nicht bewusst und hat es auch nicht die Diskussion gegeben, hat den ganzen Plan verändert. Der Plan war meiner, dass ich in Neuseeland Rennen fahren muss, um wieder eine Starterlaubnis mir zu erkämpfen oder zu erarbeiten. Und somit war das ein Gamechanger. Es war gleich von Anfang an klar, große Bühne, Weltcup, okay, passt, machen wir. Und war mega cool. Also Sölden, an das denke ich sehr gerne zurück.
Ja, als du dann halt in Sölden so gut gefahren bist, da ist deine Erwartungshaltung wahrscheinlich dann auch wieder gestiegen, oder? Und du hast du dir da gedacht, Marcel ist back und da geht noch einiges?
Definitiv, das auch. Aber die Erwartungshaltung steigt meistens mehr sogar mit einem Gefühl, das man im Training aufbaut. Und so gut kennt man sich, wenn man so lange Athlet war. Okay, das geht wieder, fühlt sich ähnlich an, als wie man das kennt. Und man hat dann logischerweise immer den Zeitenvergleich mit anderen Athleten. Und wenn man merkt, okay, man ist da, kommt annähernd an die Zeiten der aktuellen Topstars heran, das motiviert. Also das gibt Vision, das gibt wieder Perspektive und ja, das kreiert schon Kraft eigentlich und auch Motivation, ja.
Ja, 2:16 hinter Olsen, dem Sieger in Sölden, ist wirklich sehr respektabel nach 5 Jahren Pause.
Hört sich viel an, aber ich berufe mich da immer auf den zweiten Lauf mit drittbester Laufzeit. Das ist, wo ich einfach auch jetzt gerne zurückblicke und sage, okay, es war nicht so falsch. Es war schon okay. Der Rest, was dann passiert ist, war halt wirklich nicht parat. Also das so ehrlich und selbstreflektiert darf ich sein, zu sagen, das war, auch wie in dem Interview angesprochen, das war, ja, deplatziert.
Welcher Lauf ist dir denn in deiner Karriere am meisten gelegen? Ist es der erste gewesen oder der zweite, in dem du deine Bestzeit dann verteidigen musstest oder noch einen draufsetzen musstest?
Kommt total auf die Form und auf die Verfassung in dem Moment gerade an. Es hat Rennen gegeben, wo ich im ersten Lauf schon all-in war, um überhaupt mitzukommen mit den Athleten, die zu diesem Zeitpunkt das Tempo vorgegeben haben. Es hat Phasen in meiner Karriere gegeben, wo ich es gemütlich angegangen bin im ersten Durchgang. Aber so wechselt es. Also es ist schwer zu sagen. Es hat wirklich Zeiten gegeben, wo ich den ersten Durchgang taktisch gefahren bin und im zweiten habe ich halt nachgelegt, wenn nötig oder auch nicht. Und es hat auch die Zeiten gegeben, wo ich definitiv der Jäger war und vom ersten Tor weg all-in war.
Jetzt bist du im letzten Jahr in Neuseeland gewesen und hast trainiert. Du hast gedacht, du musst Rennen fahren. Dann kam die Wildcard, musstest dich nicht qualifizieren. Und dann kam Sölden, warst hoch motiviert, bist super reingegangen. Und dann kam Levi, Gurgel und so weiter. Wir haben darüber gesprochen. Das ist ja immer ein Up and Down gewesen der Gefühle. Was hat das mental auch mit dir gemacht?
Ich kenne die Situation und man lernt damit umzugehen, früh oder später. Also ich glaube, in allen Profisportarten ist es so, auch im Breitensport, es gibt einfach schon Tage, wo es einfach besser funktioniert, Tage, wo es schlechter funktioniert, man nicht an den Leistungen des Vortags anknüpfen kann. Ich glaube, das gehört da einfach dazu, dass wir zum Glück Menschen sind und keine Maschinen. Und ja, es war auch dort so. Es ist völlig okay. Also mit diesen Downs lernt man umzugehen und versucht wirklich dagegen zu halten. Und das haben wir auch in dem definitiv versucht, das Tempo nochmals zu erhöhen, die Schlagzahl auch zu steigern. Das heißt, noch mehr Training, noch mehr Testtage, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und dann kam relativ schnell leider ein sehr harter Stopp.
Du musst ja für eine Profikarriere ja auch viele Opfer bringen. Jetzt stehst du ja ganz anders im Leben als noch in der Hauptzeit deiner Karriere, in denen du 8-mal den Gesamtweltcup gewonnen hast. Du bist Familienvater, du hast 2 Unternehmen. Wie bist du damit umgegangen, jetzt auf einmal diese Zeit noch reinzuquetschen und auch diese Mentalarbeit in der Vorbereitung auf den World Cup und dann natürlich auch während des World Cups zu Beginn? Wie hat das funktioniert? Weil du bist heute, wie gesagt, nach 5 Jahren ja ganz, ganz anders im Leben als in deiner Hauptzeit.
Über das haben wir natürlich reflektiert und nachgedacht, wie ist das möglich? Und wir haben, glaube ich, recht einen guten Plan gehabt und hängt natürlich dann sehr viel an deinem privaten Umfeld ab. Wie gut bist du aufgestellt? Wie viel Support hast du? Familiär? Oberstes Ziel, Kinder gehören so gut wie möglich betreut ist vielleicht das falsche Wort, aber versorgt, auch wenn ich mal nicht da bin. Und das war mir wahnsinnig wichtig und auch die Zeit, wenn ich da bin, diese mit meinen Kindern so nützen zu können, dass dort genau nichts anbrennt, sondern eigentlich noch besser wird. Das ist mir einfach wahnsinnig wichtig, die Beziehung zu meinen Kindern. Ich glaube, das haben wir wirklich sehr, sehr gut geschafft und hat mir voll taugt, dass meine Kids einfach auch etwas einen Bezug dazu bekommen haben, was der Papa gemacht hat, beziehungsweise jetzt wieder versucht hat. Aber die haben natürlich keinen Bezug zu dem Skifahren gekannt, weil die Kinder sind nach meiner ersten Karriere geboren und von dem her war ja sehr zurückgezogen in dieser Zeit und jetzt haben sie einfach wieder ein bisschen einen Bezug bekommen, was Skirennfahren ist, was das eigentlich ausmacht und hat mir taugt. Es war wirklich so cool, dass die Kinder das nur ein bisschen miterleben haben können. Und der Rest ist einfach schon Vertrauen auf Personen im nahen Umfeld. Natürlich habe ich Teilbereiche massiv abgeben müssen. Und das ist halt das Wichtigste, dass man sich da auf ein Umfeld verlassen kann, den Teil, den man in dem Moment nicht erfüllen kann, noch besser machen als wie man selbst. Und das ist irgendwie das Coole, das hat auch sehr gut funktioniert. Aber retrospektiv ist es schon so, dass wir auch heute bei der Herfahrt gesprochen haben, puh, eigentlich ist es zu viel. Also um alles unter den Hut zu bekommen, ist es fast unmöglich und denke da sehr oft an die Zeit zurück, wo ich unter Anführungszeichen nur Athlet war. Und das war schon viel.
Ja, also als du nur Athlet gewesen bist, das hat sich ja alles darum gedreht. Das war deine Identität. Du bist einer der erfolgreichsten Skirennfahrer aller Zeiten. Und jetzt hast du ja aber einen ganz anderen Purpose. Du stehst anders im Leben. Wenn du jetzt so mal nach vorne schaust, wo sind denn da deine Schwerpunkte?
In erster Linie jetzt gesund zu werden. Also diese Verantwortung habe ich gegenüber meinem Körper, dass das Knie einfach wieder bestmöglich ausheilen darf und kann. Beinhaltet wirklich schon sehr viel Reha, Training und Zeit, definitiv. Und auf der anderen Seite gibt es die beiden Unternehmen, die sicherlich auch sehr viel Zeit und Energie und auch Vision und Inspiration brauchen. Logischerweise sind beide Startups und wollen natürlich diese Unternehmen auch erfolgreich machen und nach vorne pushen. Und speziell bei Van Dier Red Bull Sports ist es so, mit einem eigenen Rennstall, mit eigenen Skien, mit einem Aufbau. Jetzt wird ein Firmengebäude erstellt. Also wir sind so im Wachstum, dass es einfach dort sehr viele Stellschrauben gibt. Und über allem steht aber trotzdem mein persönliches, privates Umfeld. Es ist einfach die Kinder. Jeder, der selbst Kinder hat, weiß einfach, was das im Leben verändert und wo der Fokus dann 100% ist. Und das ist irgendwie schon eine der schönsten Erfahrungen, die ich machen habe dürfen.
Mhm. Und siehst du dich heute dann als Unternehmer und Familienvater, der Sport dann zum Hobby macht? Oder lässt dich dieser Gedanke auch an dieses Herzensprojekt, und du hast ja dich lange darauf vorbereitet, nicht ausreichend los, als dass du sagen kannst, das ist jetzt ein Versuch gewesen und ich habe alles reingegeben und mein Körper hat da leider nicht mitgemacht. Ich habe es extrem hart gepusht, hat nicht funktioniert. Und jetzt kommt der wahre Schwerpunkt in meinem Leben.
Die Frage stelle ich mir täglich. Wer bin ich heute? Bin ich nur Athlet? Bin ich kein Athlet, also Profiathlet? Und wo geht die Reise hin? Und es ist aktuell sicherlich eine sehr spannende Phase in dieser Orientierung, Positionierung, wo möchte ich hin, was möchte ich machen, war es das jetzt mit dem Skifahren, war es nicht, ein großes Thema für mich.
Und du gibst dir Zeit, auch ausreichend darüber nachzudenken.
Absolut, also das ist der Luxus, den ich habe, dass ich keinen zeitlichen Druck habe, jetzt da sofort eine Entscheidung treffen zu müssen, auch wenn es nicht ganz so einfach ist, weil schon sehr viele Personen da mit drinnen hängen. Das heißt zum Beispiel, wo die Verletzung passiert ist, war einer meiner ersten Gedanken, wow, da ist ein Riesenteam dahinter. Mhm. 10 Menschen, die jetzt auch mit mir in der Sekunde nicht wissen, wie es weitergeht. Und das ist schon, man hat eine Verantwortlichkeit. Und auch jetzt in dieser Phase geht es auch darum, wie geht es weiter. Also das Team muss schon schlussendlich irgendwann zum absehbaren Zeitpunkt wissen, in welche Richtung geht das Ganze. Es ist einfach nur fair und auch meine Verantwortung, dort klar Schiff zu machen, früher oder später.
Und wie viel Zeit hast du dir da gegeben?
Für mich persönlich Ende März, weil das ist die Transferzeit im Wintersport, in unserem Alpinsport, und bis dahin muss eine Entscheidung da sein, um jedem auch eine Möglichkeit zu geben, logischerweise.
Ja, du hast ja im April letzten Jahres dein Comeback verkündet. Wann ist denn dieser Gedanke in dir gereift, wieder zurückzukommen? Ich glaube, du hattest mal gesagt, dass du bei Testfahrten mit Hendrik Christoffersen dann darauf gekommen bist, dass du eigentlich wieder zurückkommen könntest. Ist das so gewesen, ihr beide seid gefahren und du hast ihn abgezogen und dir gedacht, so, ach, alles klar, jetzt zeige ich es den Jungen nochmal? Oder wann fing das an, dass der Gedanke in dir gereift ist?
Es war immer die große Leidenschaft und die Begeisterung für den Sport, für dieses Skifahren auf höchstem Niveau. Das war immer für mich faszinierend und das ist es auch heute noch. Und ich kann mich erinnern, wahrscheinlich sogar genau vor einem Jahr, also kurz vor Kitzbühel, trainiert Henrik bei mir zu Hause im Skigebiet und ich war mit dabei bei den Testfahrten und habe unseren neuen Skischuh getestet und war dann schon längst immer wie Henrik, keine Frage, aber nicht so weit weg. Und habe mir gedacht, eigentlich ist das nach wie vor noch recht cool und es macht mir Spaß und ja, am nächsten Tag nochmal eine Schippe draufgelegt. Das hat dem Rücken nicht gut getan. Und dann war das gleich wieder ad acta gelegt. Es war beiseite gelegt, kein Thema. Mein Körper ist raus und das ist nicht mehr möglich. Und im Frühling, wie dann Lukas Braten seine Rückkehr und die Umstellung oder den Nationenwechsel, Skiverbandswechsel schlussendlich bekannt gegeben hat.
Auf Brasilien,
was sehr speziell ist und sehr großartig in meinen Augen, ist bei mir schon nochmals, hat was bewegt in mir. Hat mir eine Vision gegeben, auch eine Möglichkeit und so ist es dann gereift. Aber zu meinem Geburtstag, ich bin geboren am 2. März, war dieser Gedanke noch nicht mal in meinem Kopf. Und wie haben wir uns dann im April. Getroffen. Und das heißt, in ungefähr 6 Wochen war es dann so weit, dass das durchdekliniert war und durchdacht. Vielleicht auch nicht ganz, aber zumindest der Entschluss gefallen ist, okay, ich möchte nochmal Skifahren.
Und das hast du mit deinen engsten Vertrauten dann besprochen, hast dich beraten, sodass du auch dieses Team von 10 Leuten zusammenstellen konntest und so weiter. Das war dann relativ in einer kurzen Zeit dann alles umgesetzt, oder?
Genau, und das ist natürlich in erster Linie wieder Familie. Logisch, das muss einfach von allen auch mitgetragen werden, weil es beinhaltet, wie du eingangs gesagt hast, immer Entbehrungen und gewisse Verpflichtungen auch. Und betrifft dann logischerweise auch das Umfeld, aber das war vielleicht auch ein Grund allgemein, diese schnelle Entscheidung hat von Beginn an eigentlich wahnsinnigen Stress erzeugt. Mhm. Trainer, Serviceleute, Physio, Konditrainer, wo reisen wir hin, wie reisen wir, zu welchem Zeitpunkt, also es gehört einfach eine ganze Struktur aufgebaut und das war für sich eigentlich wieder ein drittes Startup. Das war schon ein bisschen unterschätzt. Ja. Auch der Nationenwechsel, was den Skiverband betrifft. Bin nach wie vor Österreicher mit Doppelstaatsbürgerschaft Niederlande und habe mich aber entschieden, für die Niederlande an den Start zu gehen, um einfach ein eigenes Team aufbauen zu können und nicht in die alte, gewohnte Struktur zu gehen, sondern mehr Flexibilität und Freiheit auch zu haben und jungen Athleten in Österreich nicht einen Startplatz wegzunehmen oder einen Spot für gute Betreuung, war mir in Summe echt extrem wichtig. Aber rückblickend war das sicherlich von Beginn an sehr, sehr intensiv.
Das heißt, du hättest ganz gerne noch ein halbes Jahr mehr gehabt oder vielleicht sogar ein Jahr, um das Ganze noch besser vorbereiten zu können, oder?
In Österreich, ich sag mal, hätte ich wahre Dadi, dann
genau.
waren wir alle super schlau. Aber natürlich, wenn man darauf schauen möchte, wie wäre es vielleicht solider und stabiler besser gegangen, dann wäre wahrscheinlich smart gewesen, ein weiteres Jahr sich Zeit zu nehmen. Also ein Winter Vorbereitungszeit und quasi im nächsten Jahr dann einzusteigen.
Ja, das war meine Vermutung auch, dass, als wir uns im April unterhalten haben, dass das schon lange in dir gereift ist und dass das lange, aber dass es eigentlich jetzt nur so 4 bis 5 Wochen Vorbereitungszeit, in der du dir die Gedanken gemacht hast und das Team zusammengestellt hast, das ist schon wirklich sehr kurz gefasst.
Ja, man lässt sich auch so reindrücken, oder? Und glaubt, jetzt bin ich 35, jetzt muss ich Gas geben. Mir geht die Zeit aus. Also wenn dann jetzt. Und hätte ich nur ein Jahr gewartet, wäre auch völlig egal gewesen.
Ja, also gerade bei deinem Trainingszustand auch. Du hast ja gesagt, bei dieser Testfahrt, Ben Hendrik, da hat deinen Rücken geschmerzt. Das hast du, glaube ich, wieder ganz gut in den Griff bekommen. Und wie geht's dir denn gesundheitlich insgesamt? Jetzt mal abgesehen von deinem Kreuzbandriss, du gehst ja gerade in die Reha, da können wir auch gerade gleich nochmal drüber sprechen, aber wie geht's dir insgesamt?
Insgesamt, glaube ich, sehr, sehr gut. Also wirklich, würde sagen, bin schon sehr fit wieder, was sicherlich ein Weg war. Und gesamtphysiologisch, glaube ich, in einer Verfassung, wie es noch niemals war. Was aber schon sehr interessant war, auch jetzt zu beobachten, was so ein Unfall, eine Operation, was das mit dem Körper eigentlich dann macht. Also das hat schon gewisse Kollateralschäden. Schäden, halt das ist alles reparabel, aber hat einen Impact, den ich so nicht kannte zum Glück, aber wenn wir jetzt am Produkt sind, logischerweise, ich arbeite täglich, dann merkst du einfach HRV-Messung zum Beispiel. Die erfängt sich jetzt schön langsam. Mhm. Und ich mache aber alles dafür, dass ich schlussendlich schaue, dass das so gut wie möglich ist. Aber sinnbildlich dafür halt einfach so eine OP, das macht schon was mit dem Körper.
Ich habe jetzt gerade die Lindsay Bonn im Kopf, die ja mit einer Knieprothese jetzt mit 40 Jahren wieder an den Start gegangen ist. Sie hat ja ihr Comeback relativ zeitgleich verkündet, oder?
Zwei Monate, glaube ich, nach
mir. Zwei Monate nach dir, okay. Also das hat damals nicht mit reingespielt, dass sie auch zurückkommt mit 40. Das hat dich jetzt nicht zusätzlich motiviert, weil du hattest die Entscheidung ja schon vorher getroffen.
Das stimmt. Und trotzdem haben wir vorher mal telefoniert, wo ich schon einen gewissen Ausblick bekommen habe, wo es die Reise hingehen könnte. Und das hat mich schon inspiriert, definitiv.
Ja, ich finde das extrem beeindruckend, dass sie halt also mit diesem Impact, mit einer Knieprothese sich so zurückgekämpft hat, weil das ist wirklich harte Arbeit, bis man dann wieder auf dem Niveau ist, dass man Rennfahren kann. Wie geht's denn dem Heilungsprozess heute? Du bist fast täglich in der Reha, oder?
Ja, also täglich, logisch. Brauche ich auch für mich selbst. Also ein Mensch, der so viel Sport gemacht hat in seinem Leben, ist einfach froh, wenn er sich wieder bewegen darf. Also die ersten 4 Wochen mit Krücken ist einfach keine artgerechte Haltung für einen Profisportler. Da fühlt man sich nicht unbedingt wohl, aber es beinhaltet logischerweise auch fit zu bleiben, keine Kollateralschäden auch wieder zu verursachen. Schonbilder, Schonhaltungen, Schongang. Mhm. Also gibt schon viele Dinge da jetzt, die zu beachten sind.
Jetzt ist es ja so, du hast gesagt, dass die Pistenverhältnisse sich sehr verändert haben, dass die Pistenverhältnisse eisiger geworden sind. Und jetzt ballert ihr mit 100 km/h den Hügel runter. Und der Körper hat ja als einzige Stoßdämpfer die Knorpel, die die Gelenkknochen schützen. Und der Impact auf den Körper bei dem Rennsport, den ihr macht, ist wirklich immens. Wie siehst du da die Zukunft? Also das Verletzungsrisiko steigt ja eher, die Geschwindigkeit wird höher, die Pistenverhältnisse nicht unbedingt besser. Du hast jetzt den Kreuzbandriss, man sieht auch andere Stürze, die zum Teil sehr heftig aussehen. Es gibt den Airbag jetzt ja auch. Aber wie siehst du die Entwicklung des Sports und die Gefahr für die Gesundheit der Fahrerinnen und Fahrer insgesamt?
Heuer ist wieder ein extremes Jahr. Ich glaube 23 Weltcup-Athleten, die jetzt verletzungsbedingt schon ausgefallen sind, ohne die aus dem vergangenen Jahr noch fehlen. Also es ist schon unglaublich, wenn man das hochrechnet, roundabout 10%, die jetzt schon fehlen. Schon unfassbar eigentlich. Aber es spielen da so viele Faktoren mit. Eine Abfahrtsstrecke, so wie in Wengen, ist 4,5 Kilometer lang. Und das ist einfach riesig. Also die Strecke ist schon unfassbar lang. Und schlussendlich sind Teilabschnitte dabei, die im normalen Winter nicht mal als Piste verwendbar sind, weil einfach das eine Felswand ist oder felsdurchsetztes Gelände, wo kein Tourist runterfahren möchte. Dann kommt ein sehr milder Winter, ein niederschlagsarmer Winter hinzu. Warum hat das einen Einfluss? Man muss sich vorstellen, eine Skipiste ist ja im Sommer, sind da Weidevieh, Pferde, Wanderer. Auf alle Fälle gibt es dort Mulden, Kuhlen, glaube ich, sagt man auf Deutsch. Und umso mehr Schnee da sind oder ist, umso mehr wird es ausgeglättet. Umso flacher wird das Gelände, es wird homogener, es wird, schlichtet sich ein bisschen. Jetzt ist da sehr wenig Schnee heuer gewesen und das hat einen großen Einfluss auf so eine Abfahrtsstrecke zum Beispiel. Das heißt, es sind noch, die Übergänge sind noch aggressiver, es sind kleine Bodenwellen drin, die normalerweise in einem schneereichen Winter nicht vorhanden sind. Plus einfach Wetterkapriolen, die auch dazu kommen. Es ist schon nicht so einfach, als wie man sich es vielleicht vorstellt, da jetzt die Sicherheit zu erhöhen.
Mhm. Ihr seid natürlich sehr abhängig von der Natur und vom Wetter. Jetzt mit den Schneeverhältnissen, die ja sehr stark variieren, ist es natürlich schon fraglich, ob die Profitour dann im Winter auch über diese Länge hinausgezogen werden kann oder ob es nicht weniger Rennen gibt dann in Zukunft und es gegebenenfalls auch dann ein paar Weltcups weniger gibt.
Ich bin generell, es ist meine persönliche Meinung, dass es doch sehr viele Rennen gibt und fast eine, ja, Entwertung schon fast teilweise stattfindet, weil es einfach jeden Tag gefühlt ein Skirennen betrachten kannst. Manchmal auch an Orten, wo ich der Meinung bin, dass dort der Skisport nicht die Popularität hat, die ja, an manch anderem Ort wäre. Ob das wirklich notwendig ist, zum Beispiel ein Rennen zu fahren, wo live 200 Zuschauer sind, ist für mich, zahlt es nicht in den Sport ein. Aber in Regionen im Dachbereich, wo einfach diese Begeisterung da ist für den Skisport, wo das Menschen begeistert und auch eine Tradition hat, warum nicht? Und ich bin oft der Meinung, Damen und Herren, könnte man super vereinen, diesen Rennen. Finde die Doppelrennen einfach immer sehr cool, weil das schon eine Symbiose ergibt und auch die Streckenpräparation an einem Ort wesentlich leichter ist als wir auf beiden Orten. Aber man muss schon zugute halten, da sind sehr viele tolle Menschen, die sich täglich den Kopf zerbrechen, wie können wir das sicherer machen, wie können wir es attraktiver machen, wie können wir es besser machen. Und so einfach, wie man sich das oft halt vorstellt von außen, auf die Konklusion bin ich halt auch gekommen, das, so einfach ist es nicht. Mhm. Auch das Thema Airbag, voll cool, voll wichtig, aber hat vielleicht auch manchmal einen Nachteil. So, man hat gesehen bei Marco Odermatt, der hat eine kurze Situation gehabt, die knapp vor dem Sturz war, und der fährt dann das restliche Rennen mit einem geöffneten Airbag. Mhm. Ist auch nicht komplett noch ausgereift wahrscheinlich und ganz schwer, dieser Grad, was ist jetzt ein Sturz und was ist eine sturzähnliche Situation. Es gibt sicherlich beim Materialsektor Entwicklungen, wo man sagt, okay, das ist schneller, das macht das Ganze nochmal schneller, aber wahnsinnig gefährlich halt auch. Geht es um Kraftarmverlängerungen, wo man sagt, okay, das, puh, das ist dann, da wirkt wirklich massiv Kraft. Und logisch, Profisport, Spitzensport wird immer sich weiterentwickeln und es wird immer noch schneller werden. Ohne Restriktionen wird das wahrscheinlich schwer. Also man stellt sich vor, die Formel 1 hätte keine Regeln. Wow. Also das wäre dann unglaublich, es wäre nicht verantwortlich. Weil die gewinnen wollen, werden immer alles machen dafür, dass sie schneller sind als wir die Konkurrenz. Und darum glaube ich, das Regulativ muss einfach schon klarer sein. Ich glaube, dass das sehr viel bewirken könnte.
Was würdest du den jungen Nachwuchs Skirennfahrerinnen und Rennfahrern mit auf den Weg geben, die jetzt gerade am Anfang ihrer Karriere stehen? Du hast mir damals von deinem ersten Rennen mit 14, glaube ich, in Kanada erzählt, wo du alleine hingeflogen bist und wo immer noch dieses Leuchten in den Augen hattest. Und du erinnerst dich immer wieder gerne zurück an die Zeit, wenn jetzt andere gerade in der Situation sind und genauso werden wollen wie du. Du bist ja auch Vorbild in dem Sport. Was würdest du denen auf den Weg geben?
Freude. Wenn die da ist, ist sehr viel gewonnen. Ich sehe einfach sehr viele Kinder, die speziell in diesem Alter, ich glaube, nicht immer so happy sind bei dem, was sie eigentlich dann dort machen dürfen, können, müssen. Also die Freude zu dem, was man da macht, ist, glaube ich, ist, prinzipiell einmal das Wichtigste. Dass man da echt sagt, hey, mir taugt das so und ich spüre das auch und ich möchte Skirennläufer sein. Weil man sieht das recht oft auch im Skisport, das macht mich manchmal sehr nachdenklich, dass nicht alle Kinder da mit der großen Begeisterung dann dabei sind.
Weil sie vielleicht auch zu sehr gepusht werden von außen und es mehr als, wenn sich Talent herausstellt und wenn Kids dabei sind, die auch Freude am Skifahren haben, auch am Skirennfahren haben und man dann halt dieses Talent auch identifiziert und dann glaubt, aus dem Mädchen oder aus dem Jungen kann was Großes werden, dann entsteht ja auch Druck von außen und dann ist es mit der Freude manchmal auch ganz schnell wieder vorbei. Ist das auch ein Punkt?
Ich denke schon. Es erzeugt natürlich Druck in jungen Jahren schon. Also ich kann mich noch gut erinnern, wo ich selbst noch wesentlich jünger war und im Skiclub ein Rennen verloren habe gegen meinen damals besten Freund. Der ganze Skiclub hat erwartet, dass ich das Rennen gewinnen muss. Weil im Training bin ich immer schnell und besser gefahren oder wie auch immer. Aber nein, das hat mein Freund gewonnen. Und für ihn mega cool, aber für mich groß so, wow, okay, ich habe die Erwartungen nicht erfüllt. Von einem ganzen quasi Umfeld. Und Druck im Profisport ist natürlich immens, aber ich glaube auch im beruflichen Leben. Also Druck ist schon sehr stark spürbar und ich glaube, wir kennen das alle. Erwartungen erfüllen zu müssen, zumindest glauben wir das. Und ja, ist schon ein sehr großer Themenblock, den wir da jetzt anschneiden.
Ja, absolut. Du hast ja jetzt den Beruf oder das, was man im Leben macht, angesprochen und ich kann dir da nur zustimmen, die Freude ist das Wichtigste. Und wenn man halt an dem, was man macht, keine Freude hat, dann, ich will nicht sagen, macht es keinen Sinn. Es gibt auch manchmal Phasen, durch die man durchgehen muss, die auch keine Freude bringen, einfach weil man eine gute Perspektive hat. Mhm. Und das, was uns Menschen ja auszeichnet, ist, dass wir in Perspektiven denken. Wir haben Ziel, wir haben Pläne und wir verfolgen diese. Und der Weg dorthin, um diese Ziele zu erreichen, kann natürlich schon auch holprig sein und kann halt auch mal Phasen beinhalten, die halt von weniger Freude geprägt sind. Ja. Aber wenn man so eine gewisse Grundmotivation hat und auch spürt, dass man eine Sache unbedingt machen will, weil man sie einfach liebt, Und diese Sache dann weiterverfolgt und dadurch immer besser wird, das ist ja eigentlich die höchste Erfüllung, die man haben kann. Wir haben in deiner Profikarriere, in deiner ersten, von der du gerade gesprochen hast, wir haben schon mal so ein bisschen darüber gesprochen und du hast auch von diesem mentalen Druck geredet, damals im April, und hast mir damals auch gesagt, dass einer deiner besten Jahre das gewesen ist, wo du einfach verletzt mal auf dem Flamingo auf deinem Pool lagst und einfach mal so die Zeit genossen hast. Hast du diese tiefe Erfüllung gespürt?
In der ersten Karriere nicht immer. Ich habe halt geliefert. Ich habe sehr viel geliefert und Erwartungen gerecht geworden.
Deinen oder von außen?
Außen. Ergo, aber irgendwann auch meinen. Also du nimmst ja, wenn du nicht, wahnsinnig aufpasst, ist das jetzt meine Erwartung oder ist es von außen? Und ich glaube, wenn man da nicht wahnsinnig dahinter ist und das wirklich für sich klar dekliniert, woher kommt denn jetzt diese Erwartung? Was ist Druck überhaupt? Ich kann ihn selbst erzeugen, aber er kann auch im Außen sein. Und mit der Situation dann umzugehen, ist natürlich schon challenging, vor allem für junge Athleten, die in der Persönlichkeit auch noch mitten in der Entwicklung sind. Und wenn du mit, so wie in meinem Fall, mit 18 Jahren, war es eigentlich fast am einfachsten. Ich habe nichts zu verlieren gehabt. Ich habe eine Chance bekommen. Hey, du darfst ein Weltcuprennen fahren. Okay, cool. Ich gehe all in. Da war kein Druck. Ich habe nur überraschen können. Aber mit dem ersten Sieg ändert sich die Welt, was den Druck betrifft. Mhm. Es kommen andere Interessen, es kommen viele Meinungen und es potenziert sich, es beginnt zu wachsen. Und das war eigentlich das Spannende an diesem Spiel, 8-mal in Folge den Gesamtweltcup zu gewinnen. Mit jedem Mal wird es eigentlich schwerer. Es ist nicht leichter geworden. Viele Menschen glauben immer, wenn man so im Gespräch ist, ja, aber irgendwann ist es ja langweilig oder leichter geworden. Nein, es ist immer noch schwerer geworden. Weil schlussendlich der Druck oder beziehungsweise auch die Möglichkeit, was zu schaffen, was vor dir bis dato keiner erreicht hat, umzusetzen, potenziert wieder den Druck. Aber was ist Druck? Diese Frage ist so riesig. Woher resultiert er? Aber ich möchte noch zurück zu deiner Frage. Junge Kinder, du hast gefragt, was ich ihnen mitgeben würde. Und bei Freude sind wir dann irgendwie größer geworden. Für mich rückblickend die Freude und aber auch dieses Stangentraining. Also wenn wir beim Skisport bleiben, gehört meiner Meinung nach einfach reduziert. Dieses spielerische Skifahren, eine Freiheit haben, einmal eine Chancen bauen und da aus sich springen und einfach einen guten Tag haben. Wo du heimkommst und sagst, ich habe so geile Zeit mit meinen Freunden gehabt, das war cool. Und dann gibt es natürlich auch dieses, was du vielleicht gesagt hast, diese schwerere Zeit. Das heißt, dieses Pflichtprogramm, Technik, wie beim Gewichtheben, Form vor Gewicht, sehe ich es halt beim Skifahren genau gleich. Du brauchst nicht um hundertstel Sekunden gieren und geiern, wenn, blöd gesagt, dein Rechtsschwung Katastrophe ist. Also dann wirst du sehr schnell an den Punkt kommen, wo halt dann ja, es für dich nicht mehr weitergeht. Das technische Rüstzeug ist einfach schon das Wichtigste. Das ist manchmal nicht so lustig, das muss ich auch ehrlich zugeben, aber es hilft dir nichts. Wenn du wirklich den Wunsch hast, Skirennfahrer zu werden, gehört halt auch dieser Bereich einfach dazu, dass du den dementsprechend bedienst. Schon extrem wichtig. Und der Außenski ist einfach der Chef. Und diese Grundregel gilt nach wie vor.
Also das heißt so Konzentration auf das Wesentliche und dabei die Freude bewahren und nicht zu viel Druck, sondern die Talente sich auch entwickeln lassen.
Ja, ich bekomme das natürlich nur von der Außenlinie ein bisschen mit hin und wieder, aber ich höre da wirklich manchmal schräge Stories von 5 Paar Ski am Start mit 10 Jahren bis hin, ein Kind muss so und so viel 1000 Tore fahren, damit es Entwicklung stattfindet. Das sehe ich ein bisschen anders.
Wie ist das bei dir gewesen? Du hast mal gesagt, das Mastermind hinter deiner Karriere ist dein Vater gewesen. Eine Frage mal vorab und würde ganz gerne wieder gleich zurückgehen, so zu dieser Zeit, als das alles bei dir begonnen hat. Aber was hat der eigentlich zu deinem Comeback gesagt, als du ihm das mitgeteilt hast?
Dass ich verrückt bin und er nicht begeistert ist davon.
Warum? Weil du eine Legende gewesen bist oder immer noch bist?
Nein.
Oder körperlich hat er Bedenken gehabt? Was waren seine Bedenken?
Ob ich mir das wirklich nochmals antun möchte. Und dann sind wir wieder beim Druck. Wieder große Bühne, wieder Erwartungshaltung. Und das waren so die Bedenken, ja.
Und dann hast du mit ihm darüber geredet und...
Ich habe gesagt, ich mache das anders jetzt.
Ja, ich meine, du bist ja gereift und du hast wahrscheinlich gedacht, du kannst dann heute auch ganz anders mit dem Druck umgehen. Und das ist ja sicherlich auch so gewesen, oder? Ich meine, du hast ja von außen kam schon so ein bisschen der Druck oder die Erwartungshaltung. Klar, die große Skilegende Marcel Hirscher geht wieder an den Start. Aber damit bist du ja heute auch ein bisschen anders umgegangen.
Also Riesenunterschied. Also mit meinem heutigen Ich und mit 35, das ist ja wirklich cool. Man kann einfach viel besser reflektieren. Man hat schlussendlich auch ganz einen anderen Horizont. Man ist breiter aufgestellt. Es gibt die wesentlichen Punkte im Leben, die wirklich zählen. Und dann gibt es halt diesen Sport auf der anderen Seite, ja. Aber diese Verletzung, das wäre für mich vor 10 Jahren die Katastrophe schlechthin gewesen. So ist es ja, okay. Es ist passiert, wie leider ganz vielen Menschen, es gibt wesentlich Schlimmeres, aber die Hard Facts oder die wichtigen Sachen, die passen. Und dann mag das Knie, das darf dann schon mal kaputt sein. Es wird wieder gut, es braucht nur Zeit. Und dieses Mindset zu haben oder einfach die Erfahrung, Lebenserfahrung ein bisschen jetzt kommt, das ist einfach ein großes Geschenk. Wenn man als Athlet mit 20 Jahren, logischerweise sind die Ziele andere.
Gehen wir nochmal zu dieser Zeit zurück, vielleicht auch in die Zeit vor 20. Du bist auf der Hütte aufgewachsen und standst schon früh auf den Ski. Und welche Rolle hat da in den ersten Jahren dein Vater auch gehabt in der Förderung und in der Unterstützung? Er ist ja nicht mit zu deinem ersten Rennen geflogen nach Kanada, weil er Flugangst hat. Aber wie war das mit dir im Umgang mit deinem Vater als Förderer?
Ich glaube, wir haben es super geschafft. War sicherlich manchmal auch nicht einfach. Was ist es jetzt? Auch für ihn bin ich jetzt Trainer, Papa, Freund. Und ich glaube, wir haben es gut gemeistert über diese Zeit. Also wir haben ein super Verhältnis, sehen uns fast täglich nach wie vor. Papa ist nach wie vor das Mastermind in der Firma, was das Setup betrifft, auch bei unseren Athleten, coacht auch unsere jungen Athleten. Wir haben ja 2 junge Athleten bei uns an Bord, die ja gute Entwicklung hinlegen, auch teilweise in den Weltcup-Punkten jetzt zu sehen sind, was sehr, sehr, sehr cool ist, freut mich riesig. Und ja, war eine spannende Entwicklung, weil muss ich eigentlich bei meinem Papa anfangen, der sich eines Tages geschworen hat, nachdem er von seinen Eltern null Unterstützung bekommen hat, also 0,0, andere Zeit. Und wenn eines meiner Kinder jemals Interesse hat dort oder Begeisterung zu haben, werde ich so lange supporten, bis es einfach ein Nein gibt. Und ich habe oft die Frage gestellt bekommen, Macht dir das Spaß? Magst du es wirklich machen? Willst du wirklich Rennen fahren? Und ich habe das cool gefunden, dass ich immer wieder die Optionen dargelegt bekommen habe, so, hey, willst du das? Und ich habe immer gesagt, ja, taugt mir, ich möchte das machen. Und dann ist aber auch gekommen, ja, aber wie ich vorher gesagt habe, aber wenn wir das machen, dann müssen wir halt auch ein bisschen an deiner Technik arbeiten, weil sonst wirst du halt einfach relativ bald, ist ein ganz schieres Wort, aber diese natürliche Selektion im Profisport, die einfach dann irgendwann stattfindet, früher oder später, weil es wird halt einfach irgendwann Spitzensport, dünner die Luft, und auch das haben wir cool gemacht irgendwie. Mhm. Spielerisch erlernt, wirklich richtig Ski zu fahren, und ist mir erst Jahre später dann bewusst worden, was das eigentlich für ein Geschenk war. Wenn dann Kollegen von mir im Profibereich stundenlang an gewissen Schwächen gearbeitet haben, habe ich das zu dem Zeitpunkt einfach nicht machen müssen. Aber zurück zu deiner Frage. Klar, das war ein Prozess, den wir uns gemeinsam, glaube ich, sehr gut das bewältigt haben. Hat natürlich seine Herausforderungen, keine Frage.
Mhm. Also konntest du dich frei entwickeln, hast die Unterstützung bekommen, bis dann das Nein gekommen wäre, was aber nicht kam, weil du intrinsisch die ganze Zeit auch so motiviert gewesen bist, als junger Bub schon.
Man muss sich das so vorstellen, das ist nicht so eine Entscheidung, wie wenn ich Turner wäre oder Eishockeyspieler, dann wäre das wirklich so eine Entscheidung gewesen, so, wo ein Aufwand dahinter steckt, im Sinn, das gibt's dort, wo ich aufgewachsen bin, gibt's kein Eishockey, da gibt's keinen Turnverein, es wird auch keine Basketballmannschaft geben. Und Skifahren ist aber das Natürlichste auf der Welt für uns. Die Schultasche in die Ecke, und wenn du was zum Mittag essen möchtest, dann musst du mit den Skien in die Skischule kommen. Und so war einfach mein Tag. Meine Eltern haben damals die Skischule geleitet, die örtliche, und somit bin ich sowieso 120 Tage im Jahr Ski gefahren. Es war irgendwie so ein natürliches, ja, Heranwachsen in die Skiwelt.
Das erste Rennen war in Kanada mit 14, du bist alleine dorthin geflogen, also auch Respekt, dass du das damals mit 14 dann so gemacht hast. Wie ist es dir da ergangen?
Also alleine muss man definitiv revidieren. Wir waren schon 6 Athleten, mhm, oder junge Kinder, die dort mit einem Team von, keine Ahnung, waren es 3 Trainer, Betreuer, mitgereist sind oder die Verantwortlichen waren. Also wir sind nicht mit 14, glaube ich, das darf man gar nicht.
Ja, aber ohne halt die...
Ohne Mama und Papa, genau, ja, das
diese
stimmt.
Mentale Unterstützung auch.
Es war cool. Kann mich noch erinnern, das war Max Franz, ist heute einer meiner besten Freunde, war damals auch dabei. Anna Veit war damals dabei. Also es war ein sehr guter Jahrgang, würde ich mal behaupten.
Ja.
Und sehr viele haben es geschafft an die Weltspitze. Von denen, die dort bei dem Rennen waren. Ich glaube, Dominik Paris ist auch dieses Rennen gefahren, ist derselbe Jahrgang. Und es war einfach mega. Ich kann es selbst kaum glauben, aber ich und Max haben beim, wie wir von dem Rennen Retour gefahren sind, in Whistler Mountain war das, haben wir tatsächlich einen Bären gesehen, mitten auf der Skipiste. Das war einfach so, auf einmal die große, weite Welt gesehen. Und nein, es waren unglaubliche Erlebnisse, und das ist, glaube ich, auch das, was den Sport irgendwie so schön macht. Und das vermisse ich manchmal als Einzelsportler. Trotzdem bist du in der Mannschaft gereist, aber es ist ein Unterschied, ob du Einzelsportler bist oder Mannschaftssportler. Und ich glaube, das ist nochmal so eine ganz andere Erfahrung, wenn du Mannschaftssportler warst oder bist.
Mhm. Aber wenn du auf dich alleine gestellt bist, dann bist du aber auch derjenige, der es dann halt auch reißen kann.
In beide Richtungen.
In beide Richtungen, genau, ja, ja. Also ich freue mich sehr, weiterhin deinen Weg zu beobachten, Marcel. Ich finde das sehr spannend, immer wieder mit dir über deine Karriere und über dein Leben zu sprechen. Ich freue mich sehr, mehr von dir zu erfahren in Bezug auf deine beiden Companies, von der Red Bull Sports und The Mountain Studio. Welches konkrete Ziel hast du denn jetzt, das interessiert mich jetzt nochmal abschließend, mit Van der Red Bull Sports? Ihr seid ja relativ klein, habt aber jetzt einen starken Fahrer, also ihr habt mehrere Fahrer und Fahrerinnen. aber mit Henrik Christoffersen ein heißes Eisen im Feuer, zweitplatzierter jetzt im Gesamt-World-Cup-Ranking. Was ist denn so deine Vision als Unternehmer? Du bist jetzt ja Unternehmer und ich frage dich das von Unternehmer zu Unternehmer jetzt. Abschließend, was ist denn jetzt deine Vision mit, man kann schon sagen, das ist auch wirklich dein Herzensprojekt, oder?
Ja, absolut. Also danke für die Augenhöhe, auf der ich mich noch nicht sehe, was das Unternehmertum betrifft. Also ich kann da nur täglich lernen und das ist auch wahnsinnig schön, wieder einen neuen Bereich zu haben, wo ich von null beginne und einfach dort lernen darf und zusehen kann. Meinen Input natürlich logischerweise bringe, um Vision und Look and Feel und was ist eigentlich dahinter. Für mich ist das Wichtigste und das ist mein oberstes Ziel, ich möchte den besten Pistenski am Markt liefern. Keine Frage. Mhm. Ich möchte einfach, dass ihr einfach ein bisschen was von meinem Gefühl, was mich so begeistert für den Skisport, dass ihr das spüren dürft und könnt. Und ich weiß einfach, mit unserem Produkt seid ihr eine Klasse ein besserer Skifahrer als wie zuvor. Und das ist einfach nicht gelogen und das taugt mir einfach so, dass ich, wenn ich ein Kundengespräch dann bekomme nach einem herrlichen Skitag, der klopft mir auf die Schulter und sagt, hey, danke, das war so cool. Ich habe so eine Freude gehabt beim Skifahren. Das taugt mir einfach. Mir geht es um das Gefühl. Weil manchmal habe ich das Gefühl, die Menschen verstehen nicht, warum ich so begeistert bin für das Skifahren. Und nach so einem Tag, dann verstehen sie es. Das spüren sie es. Und das ist einfach wahnsinnig cool. Und ja, die Vision ist definitiv eben, den besten Pistenski der Welt zu erzeugen und die Besten am Markt zu sein und im Rennsport auch den Skisport weiterzuentwickeln. Benchmarks zu setzen, wenn möglich, was große Ziele sind. Mhm. Unglaublich große. Mhm. Weil da gibt es eine Riesenindustrie. Wir sind mini, mini, mini. Nicht mal,
große Budgets auch.
Ja, es ist unglaublich. Also es ist sehr viel gefordert in dem Bereich. Aber es ist halt schon meine Welt und unglaublich schön, dass ich das jetzt so leben darf. Ich habe immer als junger Athlet den Wunsch gehabt, irgendwann mache ich ein eigenes Sportprodukt. Sei es, mir hat das so taugt, Ted Ligety hat eigene Helme entworfen und Skibrillen und Protektion für den Skirennlauf. Hat sehr gut funktioniert, funktioniert nach wie vor sehr gut und das hat mir so taugt, weil er ist mit seinem eigenen Produkt gefahren und das wollte ich auch selber machen. Das so lässig gefunden und für mich war halt der Ski und Skischuh ist schon so essentiell für den Genussfaktor. Stell mir das auch so vor, du als Endverbraucher, es ist wirklich ein Luxus, Ski fahren zu können. Also kostet einfach leider sehr viel Geld, einen Skiurlaub zu machen. Und dann möchte ich einfach, dass, wenn man schon generell diese Mühe auf sich nimmt, dass man an dem Tag, wo man Ski fährt, einfach wirklich das bestmögliche Erlebnis hat. Das Essen soll super sein, wenn möglich, aber auch der Ski soll super sein. Weißt, das Ganze macht es einfach noch runder und schöner.
Mhm. Ja, und diese Bestätigung, die man dann bekommt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und aus dem Grund bin ich auch so gerne in der Sportindustrie und freue mich auch immer darüber, wenn wir dieses Feedback bekommen von unseren Kundinnen und Kunden und auch Fans, die wir haben, die einfach ganz tolle Erlebnisse haben mit unseren Produkten. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und dann sind wir wieder beim Thema Erfüllung. Ja, also das ist das, was mir auch so große Freude bereitet. Und ich sehe dir das an und du hast es ja auch so gesagt, dass das bei dir genauso ist. Und da freue ich mich sehr darauf, dass wir in Kontakt bleiben auf deinen beruflichen Weg mit deinem Unternehmen und alles, was von Marcel Hirscher in der Zukunft noch kommen wird. Ich danke dir herzlich für dieses tolle Gespräch. Marcel, sehr schön, dass du da warst.
Danke dir. Es war wieder mal ein wahnsinniger, cooler Austausch, macht Spaß und off records, ich brauche eh noch ein paar Schmähs, also so wie es bei euch funktioniert mit Garmin, es ist einfach auch für mich so cool mit dem Produkt zu arbeiten und das ist auch so einfach für mich, so ist auch unser Partnerschaft schlussendlich auch entstanden, ja, weil das Produkt, ich verwende es einfach täglich, weil es mir einfach besser macht und das ist einfach so cool, weil es ist nicht gekünstelt für mich. Und darum verstehst du mich also gut, wie wichtig mir das ist, einfach mit meinem Ski, mit dem Produkt, dass einfach die Leute wirklich eine Freude haben und das ein ehrliches Produkt ist. Und das ist einfach sehr schön und da freue ich mich, wenn ich auch von dir ein paar Tipps kriege, weil, wie gesagt, unternehmerisch, ich kann wahnsinnig viel lernen. Ich bin erst in den Startlöchern.
Fabi, der Stein war nicht raus.
Nein, das war nicht. Also, ich wollte eigentlich sagen, off record, darfst du mir ein paar Schmähs geben. Ja.
Das war der Beat Yesterday Podcast mit Marcel Hirscher. Die nächste Folge nehmen wir live auf der Spobis-Konferenz in Hamburg auf. Mein Gesprächspartner dann ist Fußballlegende Bastian Schweinsteiger. Basti ist nicht nur Fußballweltmeister und TV-Experte, er ist auch einer der beliebtesten Sportler Deutschlands. Und warum das so ist, erfahrt ihr im Beat Yesterday Podcast. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört.